Moin und Servus. Willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag. Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating.
Moin Wien.
Servus Hamburg.
Herzlich willkommen zurück zu eurem wöchentlichen Podcast rund um Dating und Beziehung.
Wir sind Johanna und Ingrid, eure Gastgeberinnen. Wir sind ganz alte, aber junge Freundinnen und Gründerinnen von Amorita, der modernen Partnervermittlung mit Sitz in Hamburg und Wien.
Und in diesem Podcast geben wir euch Einblick in unsere Arbeit als Matchmakerinnen und schnacken rund um die Themen Dating und Beziehung.
Die heutige Folge wird jedoch ein wenig anders und definitiv sehr persönlich. In dieser Woche geht es nämlich um ein Thema, das uns alle vermutlich irgendwann im Leben betrifft, auch wenn wir nicht oft und schon gar nicht gerne drüber reden und es gerne ein bisschen wegschieben. Es geht nämlich um die Themen Tod und Trauer.
Bitte beachtet, dass wir in der heutigen Folge Themen behandeln, die emotional belastend sein können. Wir sprechen über Tod, Abschied nehmen und Trauer in Beziehung. Wenn diese Themen für euch gerade schwierig sind oder ihr euch in einer vulnerablen Phase befindet, dann könnte diese Episode belastend für euch sein. Wir empfehlen also, auf euch selbst zu achten und gegebenenfalls die Entscheidung zu treffen, diese Folge mit Begleitung oder zu einem späteren Zeitpunkt zu hören.
Ja, Ingrid und ich mussten uns im Jahr 2020 bzw. 2021 gezwungenermaßen mit dieser Thematik auseinandersetzen, als Ingrid ihre Mama und ich im Jahr davor meinen Papa für immer verabschieden mussten. In dieser Folge also erzählen wir, wie es uns während dieser Zeit erging und wie sich die Trauer auf unsere jeweilige Beziehung auswirkte.
Außerdem haben wir einen spannenden Gast eingeladen und der ist ein wahrer Experte in Sachen Trauer, nämlich Henrik Lind von den Trosthelden. Die Trosthelden bieten eine Plattform, auf der Menschen, die einen Verlust erlitten haben, Unterstützung finden, und zwar in Form von Trauerfreundschaften. Unterstützt wird dieses Angebot durch einen ausgeklügelten Fragebogen, der dazu dient, Menschen mit ähnlichen Trauererfahrungen zu verbinden.
Die Mission von Trosthelden ist der von Amorita also nicht unähnlich, weil wir beide matchen Menschen, die wirklich zueinander passen. Wir von Amorita eben im Rahmen einer Partnervermittlung und Trosthelden im Rahmen einer Trauerfreundschaft. Außerdem verfügt Trosthelden über ein sorgsam zusammengestelltes Netzwerk professioneller Trauerbegleiter und Begleiterinnen und Expertinnen, die Trosthelden fachlich begleiten.
Ich bin ganz fasziniert von der Arbeit der Trosthelden und kann es wirklich kaum erwarten, mehr über diese Arbeit zu erfahren. Also ich wünschte, ich hätte von dem Angebot gewusst, als ich um meine eigene Mama trauerte.
Das Thema Trauer ist ja wirklich sehr vielschichtig und berührt zahlreiche Aspekte des menschlichen Zusammenlebens. Wir möchten jetzt darüber reden, wie man am besten mit der Trauer im Allgemeinen und speziell in einer Partnerschaft umgeht. Also wie man sich gegenseitig auffängt oder unterstützt und wie man am besten gemeinsam durch den Trauerprozess navigieren kann.
Heute geht es also nicht um den Verlust des eigenen Partners oder der Partnerin, einfach weil wir denken, dass das ein sehr tiefgründiges Thema ist, das seinen eigenen Rahmen braucht. Dies haben wir für einen späteren Zeitpunkt geplant.
Also wie erwähnt, erwarten euch heute äußerst persönliche Berichte, die wir teilen, da wir der Auffassung sind, dass wir den Tod und die Trauerkultur ins Leben holen und einen unverkrampften Umgang zu diesem Thema wieder lernen müssen. In Deutschland und Österreich wird der Tod noch immer tabuisiert mit der Folge, dass wir Angst vor dem Thema haben und es trifft einen dann wirklich absolut unvorbereitet, wenn wir mit Tod und Trauer letztendlich in Berührung kommen.
Weswegen es auch so immens wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Daher heute auch unsere ganz persönlichen Erfahrungsberichte.
Ja, Ingrid und ich haben jeweils einen kleinen Text darüber geschrieben, wie der Tod in unser Leben kam. Weil es auch Jahre später noch schwierig ist, darüber zu sprechen, haben wir beschlossen, den Text des jeweils anderen vorzulesen. Und ich werde also mit Ingrids Worten beginnen.
Es war Anfang Dezember 2021 und der Anruf kam unerwartet. Ich saß gerade in der Hamburger U-Bahn und erhielt ein Telefonat aus dem Krankenhaus, in dem meine Mutter lag. Am Folgetag sollte sie auf eine geriatrische Reha verlegt werden, mit dem Ziel einer Wiederherstellung der Selbstständigkeit. Ich erwartete administrative Fragen und wurde stattdessen mit ihrem nahenden Tod konfrontiert. Kommen Sie schnell. Meine Mutter hatte eine seltene Autoimmunkrankheit, die leider erst diagnostiziert wurde, als diese bereits weit fortgeschritten war. Zweimal schon war meine schwerkranke Mutter dem Tod von der Schippe gesprungen. Vor 5 Jahren und zuletzt im September, als sie aus einem Koma erwachte, nachdem die Ärzte bereits alle Hoffnung aufgegeben hatten. Doch als ich diesmal das Zimmer meiner Mama betrat, wusste ich instinktiv, dass der Moment gekommen war, den ich so lange gefürchtet hatte. »Hallo Mama«, sagte ich leise in den Raum und trat an ihr Bett. Ich wusste durch das Telefonat mit dem Arzt, dass meine Mutter nicht bei Bewusstsein war, und doch hatte ich heimlich darauf gehofft, bei meiner Ankunft von ihr eine Antwort zu erhalten. Eine friedliche Stille begrüßte mich stattdessen. Normalerweise würde sie sich, wie sonst immer, immens freuen, mich zu sehen. Ihre honigfarbenen grünen Augen würden strahlen. »Da bist du ja«, würde sie fröhlich rufen. Die Stille war unerträglich. »Ich bin's, Ingrid. Hallo Mama«, wiederholte ich und küsste ihre warme Stirn. Wie weich ihre Haut und ihre Haare waren. Noch immer spüre ich den weichen Flaum ihrer weißen Haare unter meinen Fingern. Während der nächsten 3 Tage würde ich Tag und Nacht damit verbringen, ihr zärtlich über den Kopf zu streicheln. Mir war wichtig, dass sie spürte, dass ich bei ihr war, dass sie nicht alleine war. Denn alleine zu sterben war ihre allergrößte Angst. Auch darüber hatten wir gesprochen. So war es für mich sowohl eine Selbstverständlichkeit als auch eine Ehre, meine Mama auf diesem letzten Weg zu begleiten. Es sollte mein letzter und ultimativer Liebesdienst für sie sein. »Alles wird gut, alles wird gut.« Meine Mama war nicht bei Bewusstsein, murmelte aber immer wieder diese Worte. Ich weiß nicht, ob sie dieses Mantra sich selbst oder mir zusprach, doch es hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt und in den folgenden, ganz schweren Monaten und Jahren der Trauer erinnerte ich mich immer und immer wieder an diese beruhigenden Worte. Am 5. Dezember 2021 um 17.46 Uhr ging meine Mutter von dieser Welt. Meine Mama war bei meinem allerersten Atemzug dabei und ich bei ihrem letzten. Meine Schwester und ich saßen rechts und links an ihrem Bett, hielten jeweils eine Hand unserer Mutter, tauschten Anekdoten aus, lachten leise und zogen unsere Mutschka in das Gespräch mit ein. »Na, weißt du noch, Mama?« Wir wussten, es gebe keine Antwort. Und doch liebte es unsere Mama, Anekdoten aus ihrem und unserem Leben zum Besten zu geben. Just in diesem Moment setzte ihre Atmung aus. Es schenkte mir einen gewissen Seelenfrieden, dass meine Mama in den letzten Momenten ihres Lebens ihre beiden Mädchen gemeinsam lachen hörte. Welch wunderschöner und tröstlicher Gedanke. Wenn ich irgendwann gehen muss, dann hoffentlich so. Das Schwerste war das Loslassen, der letzte Gang aus diesem Raum, in dem meine Mama lag, das Schließen der Tür hinter mir. »Du darfst gehen, du darfst loslassen«, das hatte ich in den letzten Stunden meiner Mama mehrmals zugeflüstert. Ich war letztendlich nicht so stark wie sie. Mein Loslassen dauerte Jahre. Ich glaube, ich bin innerlich an diesem Tag kaputt gegangen. Ich fand einfach nicht den Weg aus der Trauer. Wie eine kaputte Schallplatte drehte sich alles um meinen Verlust. Eine anhaltende Trauerstörung wird das auch genannt. Ich war über 40 Jahre alt, war selbst Mutter zweier fast erwachsener Kinder, stand mitten im Leben und doch fühlte ich mich wie ein verlassenes Waisenkind. Als wenn man mir gewaltsam alle Wurzeln entrissen hatte. Obwohl das Leben selbst das größte Geschenk ist, das hätte ich durch den Tod meiner Mutter doch lernen müssen, fand ich lange Zeit nicht ins Leben zurück, was meine Familie, meine Freundschaften und meine Beziehung auf den Prüfstand stellte. Es ist nicht einfach, all diese Worte zu teilen und sicher auch nicht einfach, diese zu hören. Aber es ist wichtig. Und nun kommt der Spoiler Alert. Es wurde alles wieder gut, genauso wie meine Mama vorausgesagt hatte. Aber es brauchte Zeit und Geduld. Und Unterstützung. Besonders auch durch meinen Partner, ohne den ich diese dunklen Tage wohl nicht gewuppt hätte. Als bei mir gar nichts mehr ging, stand er vor meiner Tür, angereist aus Wien, umarmte mich, ließ mich reden und schweigen, ging ungefragt einkaufen, machte Frühstück, setzte mich an den Tisch, damit ich endlich etwas essen würde. Er tigerte durch meine Wohnung und inspizierte jeden einzelnen Raum, um sich irgendwie einzubringen und nützlich machen zu können. Als erste Amtshandlung reparierte er den verstopften Abfluss meiner Dusche. Heute sehe ich genau diese kleinen Gesten als die romantischste Geste meines Lebens an. Denn dieser Akt signalisierte nämlich eins: Ich bin für dich da. Du funktionierst gerade nicht? Ich funktioniere für dich. Du bist nicht alleine. Es war genau das, was mich durch die dunkelsten Tage, Wochen, Monate und Jahre meines Lebens trug. Und langsam, ganz langsam, wurde alles wieder gut. genauso wie meine Mutschke es gesagt hatte. Du fehlst.
Mein Papa ist vor 3 Jahren, im Sommer 2020, gestorben. Da mein Mann im österreichischen Bundesheer tätig und oft auf Einsätzen ist, ist er oft nicht zu Hause und war jedoch gerade am Tag zuvor, nach 5 Monaten Auslandseinsätzen, endlich wieder nach Hause gekommen. Wir waren gerade unterwegs, als ich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Vater bekam, der fragte, ob Philipp schon zu Hause war. Ich antwortete, ja, ich melde mich morgen, dann machen wir aus, wann wir auf Besuch kommen. Bussi! Wie oft habe ich seither bereut, nicht angerufen zu haben? Warum nur habe ich kurz und knapp zurückgeschrieben? Wie oft habe ich mich deshalb bis heute verflucht und schuldig gefühlt? Denn ein Morgen sollte es nicht mehr geben. Am nächsten Tag wurde ich wach und sah, dass ich 7 verpasste Anrufe von meinem Stiefbruder hatte. Und ich wusste sofort, was passiert war, denn warum sonst würde jemand so oft anrufen und das in aller Herrgottsfrüh? Mein Mann schlief noch, ich ging ins Bad, atmete tief durch und wusste, dass das jetzt der letzte Moment in meinem Leben war, in dem alles noch in Ordnung war. Ich rief meinen Stiefbruder zurück und er konnte nur ein »Dein Papa ist gestorben« herauswürgen. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich wohl zu schreiben angefangen hatte. Mein Mann kam angelaufen und ich drückte ihm mein Telefon in die Hand. Für mich war das seither immer so, als hätte mein Papa darauf gewartet, dass mein Mann zu Hause war, damit er beruhigt gehen konnte. Er starb an einem Herz-Kreislauf-Versagen und es muss wohl sehr schnell gegangen sein. Er sah friedlich aus, als er gefunden wurde. Das hatte man mir erzählt. Die Jahre nach dem Tod meines Vaters waren sehr schwer. Lange hatte ich das Gefühl, dass ich mich komplett verloren hatte, dass ich zerbrochen war und ich nie wieder ich selbst sein würde. Mein Mann gab mir all die Zeit und den Raum, den ich benötigte, um heilen zu können. Ich habe oft in Trauergruppen gelesen und es war für mich schockierend, wie oft ich das lesen musste, dass Partner einfach nicht verstanden, warum jemand nach dem Tod einer geliebten Person so lange trauert. Warum man nicht nach 3 Monaten wieder voll funktioniert oder warum die Libido komplett weg ist. Ich kann nur sagen, dass ich unsagbar dankbar bin, wie verständnisvoll mein Mann in all dieser Zeit war und ich weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist. Leider. In der akuten Phase der Trauer hat mir am meisten geholfen, wenn ich von Leuten umgeben war, die ebenfalls schon einen Elternteil verloren hatten. Man kann diese Trauer nicht verstehen, bevor man selbst so etwas durchlebt hat. So werde ich nie vergessen, wie ich eine Freundin besuchte, deren Vater schon vor langer Zeit gestorben war. Und sie sagte, wir können über alles reden, aber wir müssen noch gar nicht drüber reden. Und es war genau dieses Gefühl, dass sie mich komplett verstand, was immens befreiend war. Auch deshalb finde ich die Arbeit der Trosthelden so unglaublich toll.
Ja, dann moin Henrik.
Servus Henrik. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute unseren Podcast beehrst als unser allererster Gast. Hallo.
Ja, moin ja. Wien. Servus Hamburg. Sehr, sehr schöner Titel für den Podcast. Hallo Ingrid Johanna, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich wusste gar nicht, dass ich der Erste bin. Und wow, ich war schon vorher ein bisschen aufgeregt und jetzt steigt's.
Aufgeregt musst du definitiv nicht sein. Aber erst einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, ganz zu Beginn, magst du uns vielleicht erzählen, wie du überhaupt zu der Idee von Trosthelden gekommen bist und was genau ihr macht?
Ja, das mache ich sehr gerne. Den ersten Teil kürze ich so ein bisschen ab. Wir haben mal, also meine Frau und ich haben mal eine kleine Firma gehabt, da haben wir aus der Kleidung von verstorbenen Kuscheltiere genäht, um einfach was, ein intensives Symbol umarmbar zu machen, ja? Und in der Zeit hatte ich sehr viel Kontakt mit trauernden Menschen und es waren immer die gleichen Bedürfnisse, die nicht befriedigt waren. Unter anderem zum Beispiel mein soziales Umfeld versteht mich nicht und ich verstehe mich selbst nicht. Ja, also diese Bedürfnisse seit Jahrzehnten. Und ich habe dann irgendwann per Bauchgefühl das gemacht, was ihr auch macht. Ich habe einfach per Bauchgefühl 2 trauernde Menschen zusammengebracht, wo ich dachte, na, ähnlicher Schicksalsschlag haben sie, aber die müssten auch gleich ticken. Und die Zusammengebrachten, die haben einfach von von Fortschritten auf dem Weg mit ihrer Trauer erzählt. Also da kriege ich nach wie vor Gänsehaut. Und das ist halt oft passiert, aber alles per Bauchgefühl. So, und dann haben wir gesagt, so das müssen wir einfach skalierbar machen. Ja, Bauchgefühl, wie oft geht das im Monat? Vielleicht 4-mal, 6-mal?
Ja.
Und dann haben wir einen Algorithmus erschaffen, der, ja, sagen wir mal, wirklich auch einer Single-Börse ähnelt, nur dass bei uns halt natürlich nicht im Vordergrund steht, eine romantische Beziehung zu finden, ja, eine Knutscherei zu finden. So, ich bringe die Menschen zusammen, die die gleiche Sprache in ihrer Trauer sprechen. Und das ist Trosthelden.
Das klingt total super. Was mich interessieren wird, ist, also wir kennen ja alle Trostbegleitungen, Trauerbegleitungen und Trauercafés gibt es bei uns in Österreich. Ich denke, das wird es in Deutschland auch geben. Was macht jetzt Trosthelden so einzigartig, wenn man das mit anderen Formen von Trauerbegleitung vergleicht?
Ja, also wir haben ja in unserer Kultur, kennen wir ja das Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Ne, das hat sich schon seit immer, seit es uns Menschen gibt, hat sich das bewahrheitet. Und wenn Menschen zum Beispiel mit einer sehr speziellen Krankheit, wenn sie sie haben und sich dann natürlich damit befassen, ja, weil es sie selbst betrifft, dann kriegen sie in ihrem Umfeld, ja, sagen wir mal, meist nicht die richtigen Antworten. Mhm. Ja, es ist halt nicht das relevante Umfeld für diesen Aspekt in diesem Leben. Naja, und so sucht er sich halt Menschen, diese Person sucht sich halt Menschen, die ähnliche Themen hat und ähnliches Schicksal hat. Und so kommen die weiter und so geht es auch in Trauer. Und so geht es in vielen Bereichen, ja, ja auch in positiven. Also in, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass Trauer negativ ist, sie ist schwer und keiner will sie haben, aber sie ist nicht nur negativ. Aber genau in solchen Aspekten braucht's halt jemanden, der genau in den gleichen Schuhen steckt wie du. Da braucht's keinen Profi oder so, ne? Also auch, aber der kann bestimmte Antworten geben. Aber jemand, der dir gleicht, kann dir noch ganz andere Antworten geben.
Bin ich komplett bei dir. Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor mein Vater verstorben ist, ist die Mutter einer Freundin verstorben. Die war sehr lange krank. Also da war es ein sehr langer Prozess schon. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich weiß, das ist extrem schmerzhaft und das ist extrem traurig. Aber ich konnte mich nicht hineinversetzen in dieses Gefühl. Und erst als es mir dann selbst passiert ist, wusste ich plötzlich, was in diesen Leuten vorgeht und wie sich das anfühlt. Und das kann man, bevor man es erlebt hat, meiner Meinung nach, kann man das nicht einmal erahnen.
Ja, und da steckt was ganz Spannendes dahinter. Also ich habe ja entdeckt, dass es Trauersprachen gibt. Und ich nehme heute mal einen anderen Eingang ins Thema, weil du mir gerade so eine schöne Flanke gegeben hast. Also du bist eine Zugehörige einer trauernden Person. Du willst unbedingt helfen, aber du hast keine Ahnung wie. So, ja. Ne? Und also da ist wirklich eine große Ohnmacht. Und das machst du 2, 3, 4 Mal mit. Und dann kommt so langsam zur Ohnmacht dazu das schlechte Gewissen. Ja, was bin ich denn für eine Freundin? Was bin ich denn für ein Freund? Ohnmacht und schlechtes Gewissen kann unser Selbst nicht leiden. Und deswegen vermeiden wir für die Zukunft diese Situation. Und so entfremden wir uns. Wenn ich jetzt aber weiß, diese trauernde Person spricht eine sehr spezielle Sprache, die ich beim besten Willen nicht kann, dann ist die Ohnmacht zwar noch da, aber es kommt kein schlechtes Gewissen. Die Ohnmacht hat eine Erklärung. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe mir relevante oder realistische Hilfemöglichkeiten überlegen. Und nicht, ich muss jetzt Trauerbegleiter sein, Trauerbegleitung sein. Das kann ich nicht. Das ist nicht die Aufgabe des Umfeldes.
Ja.
Aber wir können anders helfen.
Ein paar Wochen, nachdem eben mein Vater plötzlich verstorben war, hat mich eine Freundin eingeladen. Und sie hat ihren Vater, glaube ich, da war sie Anfang 20 verloren, das ist schon lange her. Und ich bin dann zu ihr gefahren und sie hat zu mir wortwörtlich gesagt, wir können über alles reden, aber wir müssen überhaupt nicht reden. Und das war für mich in dem Moment so eine Erleichterung, weil wochenlang hat man sich nur mit dieser Thematik beschäftigt, mit Begräbnis. Die Leute, die einen dauernd fragen, wie geht's dir und was kann ich machen? Und du musst dich dauernd irgendwie erklären und dieses Gefühl, sie versteht genau, was in mir vorgeht, ohne dass ich das jetzt irgendwie breit erklären muss, war so befreiend in dem Moment.
Ja, und was die nämlich drauf hatte, diese Freundin, die hat einfach gewusst, dass sie nichts weiß. für deine oder für diese wirklich sehr spezielle Situation. Und deswegen mit unserem Algorithmus bringen wir ja auch nicht, also wir bräuchten keinen Algorithmus, wenn wir Trauernden und Trauernden zusammenbringen. Oder sagen wir mal, zwei trauernde Menschen mit exakt gleichem Schicksalsschlag. Das bringt nicht unbedingt was, weil noch so viele andere Komponenten reinkommen. Also zugrunde liegt natürlich ein Fragebogen. Und der fragt eigentlich Dinge ab, die mich erahnen lassen, welche Trauersprache der jeweilige Mensch spricht. Also wir stellen Fragen zum Schicksalsschlag, zur Beziehung zum Verstorbenen. Wir stellen aber auch Fragen zu der Person selbst, also wie tickt ein Mensch oder der sich anmeldet. Und wir fragen noch sonstige Lebensumstände ab. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Ich mache mal einfach so ein kleines Beispiel. Ja, also da sind zwei Frauen, die haben beide ihren Ehemann verloren. Erstmal gleicher Schicksalsschlag. Der eine Mann, der hatte eine Lebensversicherung, der andere hatte keine. Und die eine Frau, die hat finanziell überhaupt gar kein Thema, die andere absolut. Die brauche ich nicht zusammenzubringen, ja, weil die unterschiedliche Gefühls- und Themenwelten haben. Die Frau mit den Finanzproblemen, die kommt an ihre Trauer wahrscheinlich noch nicht mal ran, weil einfach dieser Nebenschauplatz so elementar groß ist, also elementar und groß ist, dass sie der Trauer den Raum einfach raubt. Ne? So, und jetzt sagen wir mal, da sind zwei Frauen, beide haben ihren Mann verloren, beide keine Lebensversicherung. Die eine Frau hat Kinder und die andere nicht. Absolut unterschiedliche Welten, ja, was Themen und was Gefühle angeht. Und so kann man das immer weiterspinnen, und das ist bei euch ja auch so, dass dann irgendwann halt klar ist, das ist der perfekte Match, und das gucken wir halt. Wir fragen, und dann kommt unser Algorithmus ins Spiel, und wir können eigentlich sofort eigentlich alle anderen Mitglieder in eine Reihenfolge bringen für den, der sich angemeldet hat.
Und okay, jetzt findet ihr da quasi zwei Menschen, die sich gegenseitig in der Trauer unterstützen können. Leitet ihr sie dann weiter an, oder ist das dann so, hier hast du den Kontakt und viel Glück?
Nein, wir sind eine Plattform, auf der erstmal anonymes Schreiben passiert. Also ne, mit Pseudonym, Susi und Strolch, und dann bist du einfach erstmal per Schreiben, also schriftlich im Kontakt. Dieses anonyme Schreiben ist sehr wichtig, weil du einfach Dinge von dir preisgibst, die du sonst nicht preisgibst. Hm. Ja? Und du und wir überraschen uns so selbst. Also eine ganz großartige Sache, dieses anonyme Schreiben. Auch übrigens in Liebesthemen, wenn ich noch mal einmal kurz den Schwung zu euch nehmen kann. Genau, und wenn dann Vertrauen gewachsen ist, dann werden Klarnamen ausgetauscht, Telefonnummern. Also ich sehe uns eigentlich als so ein Nest, in dem Vertrauen wachsen darf. Und wenn das Vertrauen da ist, dann brauchen die Vögel uns nicht mehr und fliegen davon. Aber es ist auch so wie bei euch, ne? Ihr schlagt ja nicht nur eine Person vor, sondern mehrere. Und dann muss man sich halt mehrere angucken und auch einfach mal aufs Bauchgefühl hören oder sich das Bauchgefühl entwickeln lassen. Ne? Und so ist das auch bei uns. Es ist vielleicht die Nummer 3, die Top 1 ist. Also es ist halt nur ein Algorithmus, ne? So das menschliche Gefühl muss natürlich dann noch dazukommen, aber es macht es eben einfacher. Also zum einen ist natürlich klar, man muss die Identität der Person, die sich anmeldet, überprüfen. Das ist ja eine ganz leichte Geschichte, aber immerhin weißt du schon, von wo eine Nachricht gesendet wurde, ne? Und da gibt's halt verschiedene technische Hürden. Eine andere Hürde ist dann natürlich die Kostenpflicht. Wenn du bei uns, also die Kostenpflicht ist bei uns, also wir zeigen erst alle Ergebnisse, also das gesamte Matching, du kannst dir ein Bild machen, und wenn dein Bauchgefühl sagt, ja, ich bin zu 100% überzeugt, dann geht's in den kostenpflichtigen Bereich, und ab da kann ich Kontakt aufnehmen. Wenn ich noch nicht im kostenpflichtiges Mitglied bin, dann kann ich Anfragen bekommen und da kann ich auch in Kontakt treten. Aber ich kann noch nicht selber in Kontakt treten. Das erst im kostenpflichtigen Bereich. Einfach so Hürden wie User melden User oder sowas, ne? Also da schärfen wir das Gespür, und vorm Fragebogen heißt es auch, jeder Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt. Und ihr kennt's ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, die müssen auch alle ausgeschöpft werden.
Wie ist es eigentlich für dich und dein Team? Also ihr befasst euch ja jetzt beruflich sehr viel mit Trauer. Ist es für euch eine Belastung, oder ist für euch der Umgang mit Trauer eigentlich jetzt auch schon etwas, wo ihr euch abgrenzen könnt, was nicht mehr so nah an euch rankommt vielleicht, oder dass ihr vielleicht auch positiver schon seht, weil du hast vorher gesagt, Trauer ist ja nicht nur negativ, ne?
Ja, also es gibt so ein, ja, Klischee ist ein bisschen ein großes Wort, so ein Klischeesatz, der sagt, Trauer existiert nur, weil Liebe existiert. Und das ist aber tatsächlich auch so. Wir würden einfach nicht trauern, wir hätten ja überhaupt gar keinen Grund. Und eigentlich haben wir es deswegen eigentlich immer mit Liebe zu tun. Jetzt mit Trosthelden haben wir nicht mehr so viel mit den Einzelschicksalen zu tun. Aber was wir vorher gemacht haben, das mit diesen Kuscheltieren, da waren wir also wirklich höchst intensiv in tausenden Trauerfällen.
Ja.
Das muss ich sagen, ist nicht gesund. Also das ist sogar gefährlich.
Was meinst du, Henrik? Wie kann die Gesellschaft den Umgang mit Tod und Trauer verbessern?
Ja, also ich habe da eine ganz einfache Lösung. Jeder muss wissen, dass es Trauersprachen gibt. Und zwar haben wir uns die Sicht der Zugehörigen von Trauernden ja eben schon mal kurz angeguckt, ne? Also das Thema mit dem Ohnmacht und schlechtes Gewissen. Und jetzt hat die Ohnmacht eine Erklärung, deswegen kein schlechtes Gewissen. Ne? Und ich kann wieder freier, also ich muss nicht flüchten. Und der Blick vom Trauernden ist, Mensch, ich spreche jetzt so eine individuelle Sprache. Natürlich versteht mein Umfeld mich nicht, auch wenn es das wirklich will. So. Und ich kann zum einen dann natürlich versöhnlicher mit meinem Umfeld sein, fühle mich nicht irgendwie verlassen. Ich kann aber mein Umfeld auch über Trauersprachen informieren und wir finden eine gute Basis.
Das finde ich tatsächlich ein immens spannendes Thema, denn in der Liebe gibt es ja auch verschiedene Liebessprachen, was viele Menschen nicht bewusst wahrnehmen. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass es natürlich in der Trauer auch Trauersprachen gibt. Ein immens schönes Thema. Darüber allein könnte ich erst eine Stunde reden.
Ja, es ist ja dann auch wirklich so, wie Henrik, wie du sagst, wenn man sich das mal bewusst macht, dass es eben diese verschiedenen Arten der Sprache in der Trauer oder eben auch in der Liebe, was mehr unser Thema ist, im Normalfall gibt, kann man so viel Missverständnissen schon vorausgreifen.
Ja, und du kannst vorausgreifen, dass Menschen dass sie sich verlassen fühlen von ihrem Umfeld, dass sie vereinsamen und dass sie irgendwann vielleicht so lange in der Trauer sind, dass sie sich als trauernder Mensch identifizieren und diesen Mantel vielleicht für ihr ganzes Leben lang überhaupt nicht mehr loswerden.
Mhm.
Und so. Das kannst du alles, also wenn wir hier nochmal sprechen würden, also ich möchte es jetzt nicht machen, ich möchte nur sagen, es ist ein großes Thema, was durch nicht gut behandelte Trauer an Schaden passiert, persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich, also aber hauptsächlich persönlich. Das ist unglaublich und deswegen nur Mut, wenn man selber in Trauer ist, schau hin. Ich bin sehr dafür, auch zu schauen, welche Themen, welche Nebenschauplätze gibt's denn, ja? Erbstreitigkeiten, finanzielle Situation, Kinder da, ich muss meine Trauer zurückstellen, Arbeitsplatz, Verlust, ne, Jobverlust und sonst was. Diese Themen, die nehmen der echten Trauer einfach den Raum. So, und das müssen wir auf die Kette kriegen. Und da sind viele Themen dabei, wo das Umfeld, wo die Freunde tatsächlich helfen können.
Was denkst du, was überhaupt die ersten Schritte sind, die man in der Trauer unternehmen sollte? Ich meine, ich weiß, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, dass das wäre gut, wenn das die Leute, die jetzt plötzlich Verlust erlitten haben, wenn sie sich damit als erstes auseinandersetzen oder das als erstes machen? Oder?
Also zuerst funktionierst du ja nur. Ja, die Bestattung muss geregelt werden, die Beisetzungsfeier muss geregelt werden. Dann, also es gibt viel Papierkram und man funktioniert. So, und dann fängt ja irgendwie erst die Trauer an. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir einfach all unsere Lehrer verloren, weil es so viel Tod und Trauer gab, dass wir einfach und andere Aufgaben anstanden, dass wir es einfach ausgeblendet haben. Wir haben aber die Antworten eigentlich, finde ich, glaube ich, alle in uns selbst drin. So, und jetzt heißt es, wie kommt man daran? Und das Erste ist einfach, sich einzugestehen, so, ich werde jetzt die ganze nächste Zeit erstmal nicht so funktionieren. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Das ist der erste wichtige Schritt. Denn wenn dann noch irgendwie so Selbstverurteilung oder Selbstzweifel mit reinkommen, dann haben wir schon wieder neue Nebenschauplätze, ne?
Und aus deiner Erfahrung, Henrik, was meinst du denn, wie beeinflusst Trauer die Dynamik einer Beziehung?
Also zuallererst mal Mann und Frau, Venus und Mars und so. Das ist ganz klar in der Trauer auch so.
Ja, meinst du, Männer und Frauen trauern anders?
Ja. Als meine Frau und ich mal einen Trauerfall hatten. Da hat es nach einer Zeit, war das zum Beispiel so, dass ich mich über die nach wie vor Intensivität irgendwie gewundert habe. Ja, Mann, Holzklotz und so. Und meine Frau hat sich gefragt, ob ich überhaupt trauer. Und das ist auch was, ja, wir sind da unterschiedlich, sprechen da nicht die gleiche Sprache. Wenn wir das wissen, ist das super. Wir suchen uns unser relevantes Umfeld irgendwo anders für dieses Thema. Es kann ja funktionieren. Großartig, herzlichen Glückwunsch. Also ein Versuch ist es immer wert, aber es ist halt kein Muss, dass es in der Partnerschaft funktionieren muss. Sich gegenseitig Trauerhilfe zu sein.
Also was mich bei dem Thema damals sehr schockiert ist das richtige Wort, hat, ich war dann in einigen Trauergruppen, Online-Gruppen in Foren. Einfach sich mit Leuten auszutauschen, die dasselbe durchmachen. Und ich habe dann sehr häufig gelesen, dass Leute, die eben zum Beispiel ein Elternteil verloren haben, der Partner, der nicht trauernde Partner, in den meisten Fällen selber diesen Verlust noch nicht erlebt hat, extrem drängelnd war. Also dass dann nach 3-4 Wochen schon hieß, warum trauerst du jetzt noch immer und warum bist du noch immer nicht so, wie du davor warst und du bist noch immer viel zu traurig und du musst jetzt mal drüber hinwegkommen und du musst und du musst. Und das hat mich damals sehr traurig gemacht und ich muss sagen, mein Mann, obwohl er selber diesen Verlust noch nicht erlitten hat, war unglaublich geduldig. Also das war ja über ein Jahr, bis ich halbwegs wieder mich wie ich selbst gefühlt habe. Was denkst du, wie kann der nicht trauernde Partner da am besten unterstützen und Verständnis haben in so einer Situation?
Also ich bin da wieder, also hab's wirklich total klar zwischen den Partnern. So, hey, ich unterstütze dich, wo immer ich kann, aber in deinen speziellen Trauerthemen werde ich das nicht können. Ja, also ja. Ich kann dir zuhören. Ach so, aber vielleicht doch, ja, noch mal eine Übung. Ich empfehle sie sehr oft, weil ich sie sehr gut finde. Und das geht zwischen Partnern großartig. Also einfach mal verabreden zu einer halben Stunde. Und der Partner, der nicht trauert, der hat die Aufgabe, nur zuzuhören. Der macht kein Aha, keine Frage, gar nichts, überhaupt nicht. Nur wirklich intensives Zuhören, aktives Zuhören. Und der trauernde Mensch, der spricht, und wir kennen es ja irgendwie wahrscheinlich alle, also wenn ich irgendein Problem habe und damit irgendwie hausieren gehe, mit Freunden spreche, dann habe ich nach dem dritten Mal den gleichen Wortlaut. Und ich singe auch, also das ist alles gleich, ja. Eine Kassette, die abgespult wird und ich lerne null. Es ist nicht so viel wert, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt aber dann diese halbe Stunde habe, dann spule ich erstmal die Kassette ab, so, und dann sind dann noch 27 Minuten, die ich angestarrt werde. Und das fühlt sich erstmal doof an. Ich will am liebsten woanders sein. Aber ich mache dann immer sehr schnell die Augen zu und fühle einfach in mich herein. So, und dann können Minuten vergehen, die einfach still sind. Und auf einmal kommt dann irgendwas hochgesprudelt und will gar nicht mehr aufhören. Und das sind dann halt die neuen Antworten, die wir in uns haben. So, und der Partner, der kann helfen, die mit hochzukitzeln, indem er aktiv zuhört. Verabredet aktiv zuhört für diese halbe Stunde.
Na schön.
Das finde ich ein sehr schöner Ratschlag.
Richtig gut.
Ja. Ja. Was ich auch oft einer meiner Lieblingsratschläge für Paare tatsächlich ist, dass man fragt, brauchst du ein offenes Ohr oder suchst du Ratschlag?
Ja.
Weil oftmals möchte man tatsächlich sich alles von der Leber reden und das alleine hilft. Ich brauche oftmals keinerlei Ratschläge und schon gar nicht in der Trauer. Es ist schwierig, wenn die Person es selbst noch nicht erlebt hat, sich da hineinzuversetzen. Und eigentlich möchte man in diesem Augenblick sich einfach nur alles von der Leber reden.
Ja, herrlich. Das ist ein Riesenthema von trauernden Menschen mit ihrem Umfeld, dass da irgendwie diese ganzen Ratschläge kommen. Also es war ja auch in der Trauer von meiner Frau und mir so, oder insgesamt, ne, wenn meine Frau ein Problem hat, dann komme ich immer mit Lösungen. Ja, nein, die sind einfach jetzt überhaupt nicht gefragt, ja. Jetzt ist es einfach mal in diesem Gefühl sein, in diesem Problem sein. So, und dann ist die Zeit für die Lösung. Aber doch nicht jetzt.
Aber genau das ist eine der Liebessprachen. Du, indem du Lösungen bereithältst, zeigst du deine Liebe und deine Unterstützung, was ja eigentlich auch schön ist. Mir ist jetzt ganz spontan eine Frage in den Sinn gekommen, und zwar: Gibt es bei Trosthelden oder gäbe es bei Trosthelden eine Vermittlung von PartnerInnen von Trauernden, die eben einfach nicht mehr weiter wissen, wie sie ihren oder ihre PartnerInnen unterstützen können, dass man das vielleicht also ausweitet auf PartnerInnen?
Das haben wir ja durch das Matching. Ne?
Also aber bisher matcht ihr Trauernde und nicht PartnerInnen von Trauernden, oder? Also quasi ein Matching von Angehörigen, die nicht selbst trauen, aber eben wissen, wie kann ich meinen Partner oder meine Partnerin unterstützen?
Nein, machen wir nicht. Sehr gute Idee. Es ist aber ein komplett anderer Algorithmus. Und das traue ich mir jetzt parallel echt nicht zu. Mhm. Also, wir bekommen auch immer die Frage, ob wir bei uns auch Tiertrauer haben. So, nein, das können wir nicht. Mhm. Also ich weiß, es ist groß und das ist, also die Trauer ist auch groß. Und ich weiß, dass sich Menschen auch wirklich gut helfen können. Aber das kann ich nicht anbieten. Nein.
Verstehe.
Weißt du, das ist so, als würdest du noch ein Portal zusätzlich machen mit den Ex von denen, die ihr jetzt vermittelt habt.
Ja, verstehe total, ja. Es würde dann zu weit ausufern und ihr seid halt spezialisiert wirklich auf die Trauernden und das braucht halt genug Platz auch, ne? Es gibt professionelle Hilfe und was denkst du, wann ist dieser Moment erreicht, wo es wirklich sinnvoll ist, dass man sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr ohne?
Ja, also zuerst mal ist das natürlich typabhängig, ne? Gehst du in eine Trauergruppe oder nicht? Ich selber bin kein Freund von Trauergruppen. Ich kenne sehr wenige also ich habe natürlich mit wirklich unglaublich vielen trauernden Menschen gesprochen und ziehe meine Erfahrung sozusagen aus dieser Erfahrung, ja? Möchte ich nochmal dazu sagen. Und du musst schon wirklich ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Trauerhilfe sein, um eine Gruppe zu moderieren. Um auch zu vermeiden, dass es zum Beispiel Vergleiche gibt. Boah, unglaublich, wie viel Vergleiche es gibt. In beide Richtungen, ja. Also einmal ich traue mehr als du, mir ist schlimmer. Und das andere, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch so platt sage, ne? Ich möchte da niemandem auf die Füße treten. Das passiert einfach in Trauergruppen. Und das andere ist, habe ich auch gehört, ja, was stelle ich mich denn an? Bei mir ist ja nur meine Schwester gestorben, andere trauern um ihr Kind. Also in beide Richtungen echt nicht gut. Und für viele ist es auch einfach nicht gut, so viele, also selbst in großem Schmerz, so viele Schicksalsschläge zu haben. Ne? Also das ist wirklich typenabhängig, ob du das machst oder nicht. Und Trauerbegleitung gibt's auch einige wirklich gute. Aber wenn ich mir mal angucke, wie viel Trauernde gibt's und wie viel Trauerhilfe gibt's, ja, also wir brauchen dringend neue Arten der Hilfe. Also wie zum Beispiel Trosthelden, ne?
Darf ich da noch ganz kurz auf etwas zurückgreifen, was du vorhin gesagt hast, was ich sehr interessant gefunden habe, weil du gesagt hast, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich unser Umgang quasi mit Trauer verändert. Es war ja geschichtlich gesehen, man sagt ja dem mitteleuropäischen Raum nach, dass wir den Tod so wegschieben und nicht als Teil des Lebens sehen wollen, aber es war ja geschichtlich gesehen nicht immer so, ne? Der Tod war ja dadurch, dass er so häufig und so oft vorkam, auch schon in jungen Jahren, sehr wohl ein Teil der Gesellschaft und schon von jungen Jahren, Kinder wussten schon, wie das ist, wenn die Großeltern sterben oder die Geschwister. Was denkst du, warum hat sich das so gewaltig bei uns verändert, während es in anderen Kulturen noch immer anders gehandhabt wird oder besser damit umgegangen wird?
Ja, weil unsere Großeltern und Urgroßeltern halt so viel Tod und Trauer, Tod gesehen haben und Trauer hatten. Ja, also es war ja überall. Und gleichzeitig sollte ein Land neu aufgebaut werden. Genau, und dann war das einfach ein Selbstschutz. Ja, also das war die beste Entscheidung eigentlich, die diese Generation machen konnten für diese Situation. Aber dadurch haben wir halt Lehrer verloren und dieses Weggucken oder ne,
Wegschieben.
Dieses Ausbilden, das funktioniert halt nicht mehr. Ja. Das macht jetzt wirklich krank.
Denkst du, es war auch der Grund, also mit ein Grund dieser Zerfall in diese ganz kleinen Kernfamilien, die wir ja sehr häufig haben, wo nicht mehr mehrere Generationen unter einem Dach wohnen zum Beispiel. Jeder lebt so irgendwie für sich, arbeitet natürlich sehr viel und hat gar nicht die Zeit, sich mit vielen auseinanderzusetzen, bevor er dann diese Notwendigkeit hat, weil er selbst davor steht.
Naja, meistens sind wahrscheinlich die Freunde näher dran als die Familie. Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle auch. Familienzusammenhalt.
Ich kann mich erinnern, wenige Wochen bevor meine Mutter starb, hatte ich in den Öffentlich-Rechtlichen einen Artikel gelesen, was im menschlichen Körper passiert im Moment des Todes. Und ich erinnere mich, dass ich im Anschluss mir verschiedene Kommentare unter dem Artikel durchlas und die meisten Menschen waren entsetzt. Man dürfte über diese Themen nicht sprechen, das sei eine Unmöglichkeit und da gab es unheimlich viel Stress in der Kommentarspalte. Und genau daran erinnerte ich mich Wochen später, als es eben bei meiner Mama soweit war und ich die Zeichen lesen konnte, auch nur weil ich eben diesen absolut für mich wertvollen Artikel gelesen hatte und in dem Moment dann auch wusste, wie ich adäquat handle, dass ich nicht gestresst war, sondern besonnen meine Mutter durch diesen Prozess begleiten konnte. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass der Tod, aber auch eben die Trauer einen Raum in unserer Gesellschaft bekommt und dass es eben nicht mehr als Tabu bestehen bleibt. Denn irgendwann wird es uns alle treffen. Das haben wir als Menschheit alle gemeint.
Das ist ziemlich sicher, ja. Mindestens einmal, ja. Es sei denn, wir gehen vor allen anderen. Es ist auch interessant, sich einfach mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen. Und zum Beispiel einfach mal sich ein Blatt Papier zu nehmen und mal einfach das Testament zu schreiben. Ja, es muss ja überhaupt nicht rechtlich, es muss ja überhaupt gar keinen echten Hintergrund haben, sondern einfach nur, ich mache diese Aufgabe jetzt mal für mich. Was möchte ich eigentlich hinterlassen? Das öffnet, also es bringt einfach viele Sachen hervor und viele interessante Sachen hervor. Das fokussiert, sagen wir mal, vielleicht auch irgendwie die Ziele, die man hat. Und ja. Oder identifiziert das, was nicht so richtig wichtig ist. Und das kann dann einfach mal aus dem eigenen Leben fliegen. Ne?
So also, in der Art ist tatsächlich Amorita auch entstanden. Nach dem Tod meiner Mutter, nachdem ich den ersten sehr krassen Trauerschub hinter mir gelassen hatte, wurde mir bewusst, meine Mama ist jetzt gestorben und das wird auch mich irgendwann treffen. Und genau jetzt ist der Zeit, jetzt bin ich jung, jetzt ist der Moment, wo ich all meine Träume noch verwirklichen kann, wo ich alle meine Ziele angehen kann. Das Leben findet jetzt statt. Und wenn einem das erstmal bewusst wird, dann gibt das einem immensen Energieschub. Und so ist dann letztlich eben mit dieser Idee der Partnervermittlung war ich bereits über Jahre schwanger, hab's aber nie weitergesponnen und ja, irgendwann war es dann soweit, dann rief ich Johanna an, erzählte ihr von der Idee und heute sitzen wir hier.
Das ist Geschichte.
Ja, sehr spannend. Also toll, wirklich. 100 Punkte. Ich meine, wenn du gründest, dann brauchst du ja auch eine gewisse Portion Naivität und Mut. Ja, ansonsten würden wir es alles einfach nicht machen, so wahrscheinlich.
Genau.
Aber in der Situation, wo du dann warst, ne, Trauer um deine Mutter, diese Kraft aufzubringen, Respekt, also das finde ich wirklich toll.
Ja, ich glaube, es ist der größte Motivator ist zu wissen, die Zeit ist endlich. Und alles, was wir jetzt nicht erleben, alles, was wir jetzt nicht umsetzen, das werden wir nach unserer Zeit halt auch nicht mehr erledigen können. Also jetzt.
Genau. Ja, ich bin nach Spanien ausgewandert. Wir haben, ne, das ist zum Beispiel ein Effekt von diesen ganzen Schicksalsschlägen, die wir mitbekommen haben. So, ja, jetzt, also komm, ja. Schon immer wieder im spanischsprachigen Leben und am Meer. Also wenn nicht jetzt, dann wann? So, und ja, ist toll.
Wie ist denn der Umgang in Spanien mit dem Thema Tod und Trauer?
Ja, hier hast du noch einen ganz anderen familiären Zusammenhalt. Und ganz andere Kommunikation wirklich und ganz anderes Miteinander in den Familien. Das ist toll hier zu sehen. Die sind ja alle vor Ort, haben ihren Clan wirklich in Fahrradentfernung oder zu Fuß. Und die sehen sich auch viel und die sitzen super viel beisammen.
Ich hatte im Vorgespräch Henrik kurz erzählt, dass ich auch in Mexiko lebte und dort tatsächlich haben Johanna und ich uns kennengelernt vor sehr vielen Jahren.
Ich habe ja auch mal kurz in Mexiko, nur 3 Monate gejobbt, ein Praktikum.
Ja, wo denn?
Mexico City.
Ah. Oh, wunderschön, ja. Tolle Stadt.
In der Zona Rosa war das.
Sehr, sehr schön. Warst du denn zum Dia de Muertos in Mexiko?
Leider nein. Nein, das möchte ich aber sehr, sehr gerne noch machen. Diese Philosophie oder diese Religion ist großartig.
Muss man erlebt haben und ist wirklich wunderschön und hat mir damals auch viel mitgegeben, auch als ich wieder nach Europa zurückgegangen bin, muss ich sagen, dieses andere Verständnis mit Verstorbenen zu haben. Ja.
Ja, ja.
Ich habe den Dia de Muertos tatsächlich importiert und jedes Jahr zum Ende Oktober bauen wir zu Hause unseren Altar auf, der Altar de Muertos, und nach traditioneller mexikanischer Tradition. Und für mich ist es tatsächlich einer der schönsten Tage des Jahres, worauf ich mich das ganze Jahr hinüber freue und jetzt noch mehr, weil es heißt, am Dia de Muertos kommen die Seelen unserer lieben Verstorbenen zurück, um bei der Familie zu sein. Und Meine Mutter liebte diesen Tag sehr und ihr Bild nun auf meinem Altar zu sehen ist bittersüß, aber ich freue mich dann, dass sie dann endlich wieder zu Hause ist und wir diese Zeit gemeinsam verbringen können.
Wunderbar, sehr schön. Ja, also sehr schöne Kultur. Sie kommen, solange wir uns an sie erinnern.
Ganz genau, ja.
Wie siehst du die Rolle von Trosthelden, den Umgang mit Tod und Trauer in unserer Gesellschaft endlich zu verändern und zu enttabuisieren?
Naja, zwei Aspekte. Zum einen, wir haben eine ganz neuartige Hilfe entwickelt, die die Augen öffnet, die auf dem Weg der Trauer hilft oder mit der Trauer hilft. Und das andere ist einfach, dass wir, und das ist mir genauso wichtig, dass wir gesellschaftliches Bewusstsein schaffen, dass es Trauersprachen gibt. Wenn wir das wissen, verändert sich alles. Es werden ganz viele andere neuartige Hilfen für Trauer entstehen. Die Trauerhilfe wird sich verändern. Stuhlkreise brechen sich auf und. Also das soziale Umfeld, das weiß, wie mit dem trauernden Freund, trauernden Partner umzugehen ist. Und der Trauernde selbst weiß auch, wie er mit seinem Umfeld besser umgehen kann und kann sagen, so, guck mal, hier ist, es ist zwar keine echte Bedienungsanleitung, aber damit du weißt, wo ich bin, in welchem Land ich bin, ja, welche Sprache ich spreche, die du einfach nicht sprichst, so. Und das, das zusammen, wird schon total viel ändern.
Ja. Ich wünschte, Henrik, ich hätte Trosthelden gefunden, als ich selbst noch in der Trauer feststeckte und einfach nicht rauskam. Und ich weiß, dieser Weg wäre definitiv einfacher gewesen mit einer Trauerfreundschaft an meiner Seite von euch vermittelt. Also wirklich ein großartiges Projekt.
Ja.
Naja, ihr beiden seid ja der lebende Beweis, dass es geht. Ihr habt euch selbst irgendwie durch Zufall, der Zufall hat euch gematcht. ihr seid ein toller Beweis, dass es funktioniert.
Ja, wir sagen ja immer, das Universum wollte uns eindeutig zusammen haben, weil wir haben uns ja, wie gesagt, schon vor, was sind es jetzt, 15 Jahre in Mexiko kennengelernt und immer wieder aus den Augen verloren, aber und dann doch immer wieder so parallele Leben geführt, wo wir uns immer wieder gefunden haben. Also
ja, irgendwas ist, sollte einfach so sein. Zum Glück. Ja. Na, vielen Dank, Henrik. Wow, ich hätte jetzt ewig weiter schnacken können, aber Johanna?
Ja, ich bin wirklich total begeistert von der ganzen Sache. Also ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, das uns allen dreien hier, glaube ich, die wir uns unterhalten haben, sehr am Herzen liegt.
Auf dass wir alle zusammen ganz viele richtige Leute zusammenbringen.
Ja, genau.
Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort.
Dankeschön.
Danke euch. Alles Liebe. Bis bald.
Ebenfalls. Tschüss.
Baba. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, kommen natürlich noch unsere kleinen Alltagsfreuden. Bei meiner dieser Woche, ich weiß nicht, ob ich es eine Alltagsfreude nennen kann, aber es gibt vielleicht euch da draußen dann doch Hoffnung. Also ich kann mich erinnern, und Ingrid hat es auch vorgelesen in meinem Text, dass ich damals wirklich das Gefühl hatte, ich bin zerbrochen und kann nie wieder ich selber sein. Und ich weiß, oft sagen Leute zu Trauernden, ja, die Zeit heilt alle Wunden, und so ist es nicht. Ich finde, die Wunden sind immer da, nur man lernt damit umzugehen. Aber nach über 3 Jahren kann ich sehr wohl sagen, dass ich fast wieder wie ich selbst bin, dass es leichter wird, damit umzugehen, oder man lernt damit umzugehen, und es ist dieser Schmerz nicht mehr jeden Tag 24 Stunden präsent. Wenn er dann aber wieder kommt, trifft es einen wieder ganz wieder vor. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, das will ich damit sagen.
Das habe ich sehr ähnlich erfahren müssen. Ich würde das so umschreiben, dass die Trauer wie ein Besetzer im Herzen ist. Also wie ein Mietnomade, der einfach die Wohnung nicht räumen möchte. Also der hat sich bei mir eingenistet und ist da. Und anfangs war das extrem unbequem und schmerzte und hat mein ganzes Leben bestimmt. Und inzwischen haben wir uns arrangiert. Also mein Mitbewohner ist da, aber an einigen Tagen kommen wir gut miteinander zurecht. Und manchmal merke ich ihn auch kaum. Das sind die sehr guten Tage. Aber ich glaube, ja, bis zu meinem Lebensende wird er wohl dort eingenistet bleiben. Und das wäre auch meine Freude, diese Woche zu wissen, wie weit ich gekommen bin. Dass das Leben eben weitergeht und dass, ja, dass ich inzwischen gut gelernt habe, damit umzugehen. Absolut. Und dass ich so viele tolle Menschen in meinem Leben habe, die mich während dieser Zeit unterstützten. Ich habe sehr viele Freundschaften und meine Beziehung auf echt einen krassen Prüfstand gesetzt. Aber heute, hier sind wir wieder oder immer noch.
Absolut. Ich mag das Bild mit dem Mietnomaden, das gefällt mir sehr gut. Was mir damals sehr geholfen hat, das hat mir meine Freundin Annie geschickt, das war der Vergleich mit der Kiste mit dem Ball und dem Knopf drinnen. Kennst du das?
Nee, erzähl.
Also man bekommt einen Karton geschenkt und in dem Karton ist ein riesengroßer Ball. Und in dem Karton ist auch ein Knopf und wenn man den Knopf berührt, dann hat man Schmerzen, dann ist es diese Trauererfahrung. Und am Anfang ist der Ball so groß, dass bei der kleinsten Berührung von dieser Kiste oder der kleinsten Bewegung dieser Kiste wird dieser Ball durch die Größe automatisch an diesen Schmerzknopf ankommen. Ja? Jedes Mal, bei jeder kleinsten Bewegung. Und mit der Zeit wird dieser Ball aber kleiner und kleiner und dann ab und zu kann man dann diese Box, dieses Paket bewegen und verschieben und es tut nicht mehr weh, weil dieser Knopf nicht gedrückt wird. Das ist dann, wenn man beginnt, dass man sich auch an die schönen Zeiten erinnern kann und dass man auch an den Verstorbenen denken kann, ohne jetzt gleich den Schmerz zu spüren.
So was Ähnliches hatte mir meine Freundin Monique erzählt. Und zwar hatte sie ihre beiden Eltern ungefähr ein Jahr vor mir verloren, während der Corona-Zeit, und konnte sich aufgrund von Corona auch von den Eltern nicht verabschieden, weil diese beide in Las Vegas wohnten und Reisen war damals fast nicht zu denken und beide wohnten in einem Altersheim und Besuche waren sowieso nicht erlaubt, auch nicht zum Abschied nehmen. Also es gab keinerlei Verabschiedung. Und als meine Mama dann starb, schrieb sie mir irgendwann, weißt du was, ich weiß, was du jetzt durchmachst, ist schwer, aber ich kann dir sagen, es wird irgendwann leichter. Und ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Und woran ich mich explizit erinnere, sind ihre Worte, irgendwann wirst du an deine Eltern denken, an deine Mama denken und du wirst wieder lächeln können. Und so kam es dann auch. Es hat mehr als ein Jahr gedauert. Vorher kamen einfach immer nur die drei Tränen, aber es wird besser. Es wird wirklich besser.
Es dauert, ja. Und man muss sich auch wirklich die Zeit geben und man kann wirklich nur hoffen, dass der Partner, der in dem Moment vielleicht nicht so in dieser Trauer drinnen ist, ja, natürlich tut es auch dem Partner weh, wenn die Schwiegereltern sterben, wenn sie ein gutes Verhältnis hatten. Aber es ist anders, ja. Die Trauer ist dann definitiv anders und man kann nur hoffen, dass man einen Partner an der Seite hat, der auch Verständnis dafür hat.
Ja, absolut. Absolut.
So, aber jetzt ein bisschen zu was heitereren, vielleicht heiterer, ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, was sagst du?
Ja, also ich schaue jetzt mal auf nächste Woche, also da haben wir wirklich eine Hammerfolge für euch. Ich weiß nicht, ob ihr auf TikTok oder auf Social Media unterwegs seid, wenn dem so ist, dann habt ihr ganz sicher von der epischen Who the Fuck Did I Marry Saga gehört, die nun inzwischen berühmte Risa erzählt in einer 50-teiligen Videoserie, jedes Video ist 10 Minuten lang, eine Geschichte, die so wild und wirklich voller Wendung ist, dass man denkt, die muss sie frei erfunden haben. Das kann nicht echt sein.
Es ist echt und mittlerweile haben das Millionen von Zuschauern verfolgt, ja, dem sich die ganze Saga angehört, als käme, man glaubt, man ist direkt in einer Seifenoper drinnen. Und Risa erzählt von ihrer Ehe während der Pandemie mit einem Mann, der sich dann als Betrüger und pathologischer Lügner herausgestellt haben soll. Also die Geschichte hat mittlerweile eine fast schon kultische Fangemeinde geschaffen. Besonders auch der Risa mit ihrer echt super Art, so lebendig, wie sie das rüberbringt. Also sie sorgt für Unterhaltung und sie sorgt auch für viel Diskussionsstoff, ganz bestimmt.
Ja, aber das war ja noch nicht alles, denn das Internet hat natürlich den anonymisierten Ehemann ausfindig gemacht. Inzwischen weiß man, wie er heißt. Er selbst hat sich inzwischen auch auf TikTok zu Wort gemeldet, als auch seine anderen beiden Ex-Frauen und ich weiß nicht, wie viele andere Zeugen. Es ist eine sehr wilde Geschichte. Ja, und in diesem Spirit haben wir tatsächlich zwei Damen eingeladen in unseren Podcast, die uns nächste Woche eine sehr haarsträubende Geschichte erzählen werden. Die beiden haben sich nämlich über 8 Jahre einen Mann geteilt.
Ohne es zu wissen, oder?
Sie wussten es nicht, genau. Der Mann führt ein Doppelleben. Bleibt gespannt, hört nächste Woche rein. Das wird eine Folge, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.
Ja, definitiv. Und bevor wir uns jetzt wirklich endgültig verabschieden, möchten wir euch noch natürlich daran erinnern, schreibt uns Kommentare, schickt uns Nachrichten, schreibt uns E-Mails mit euren Fragen, Anliegen, Geschichten. Habt ihr euch vielleicht auch einen Mann geteilt mit einer anderen Frau und seid jetzt beste Freundinnen oder lebt in einer WG oder ich weiß es nicht? Schreibt uns an hallo@amorita.de oder kontaktiert uns einfach auf Social Media.
Genau. Ihr könnt natürlich auch unseren E-Mail-Newsletter mit allerlei Dating-Tipps einmal im Monat abonnieren. Und vergesst natürlich auch nicht, diesen Podcast zu bewerten und uns zu folgen, damit ihr ja keine Folge verpasst.
Na dann, bis zur nächsten Woche. Baba und habt's euch lieb.
Bleibt gesund und glücklich, Kinders. Und wenn ihr gerade Trauer durchlebt, glaubt uns, es wird besser irgendwann. Tschüss und bis nächste Woche.
Baba.